Warum werden Depressionen so unterschätzt?
Und ich habe in dieser Zeit auch oft den Gedanken gehabt, das Leben zu beenden, weil es nicht mehr erträglich war. Ja.
Ich finde tatsächlich, dass das Gegenteil von Depressionen nicht Glück ist, sondern Hoffnung.
Sie gehört zu den leidvollsten Erfahrungen, die ein Mensch erleben kann. Und trotzdem wird sie in unserer Gesellschaft noch immer maßlos unterschätzt. Die Erkrankung Depression. Wie äußert sich eine Depression? Was hilft in der Hilflosigkeit? Und kann man mit Depressionen leben lernen? Herzlich willkommen zu Echt und Ehrlich, dem FTH-Talk. Ganz egal, über welches Thema wir hier sprechen, wir sprechen echt und ehrlich darüber. Mein Name ist Kim Diehl und meine zwei Gäste heute sind Birgit Plitt, sie ist psychologische Psychotherapeutin, und Christoph Streitenberger. Er ist Coach, Berater und kämpft seit seinem 12. Lebensjahr mit Depressionen. Und jetzt sitzen Sie hier bei mir. Herzlich willkommen, Birgit Plitt. Herzlich willkommen, Christoph Streitenberger. Schön, dass ihr heute hier seid. Christoph, du lebst seit deinem 12. Lebensjahr mit Depressionen. Diagnostiziert wurde die Erkrankung aber erst im Alter von 22 Jahren. Erzähl uns mal so ein bisschen deine Geschichte. Wann hast du realisiert, dass bei dir irgendwas anders ist?
Ja, realisiert ist so eine schwere Frage, aber ich weiß einfach an dem Punkt, so mit 12 Jahren, wenn man das mal so zurückverfolgen kann, da hat es das erste Mal angefangen, dass ich ja eigentlich aus unerklärlichen Gründen einfach traurig war. Und ich habe sehr viel Verantwortung in der Familie gehabt. Mein Papa, der war nicht da. Und ja, das Familienverhältnis war so, meine Schwester hat noch zu Hause gelebt und meine Schwester hatte damals eine schwere Essstörung und meine Mutter war rheumakrank und ich war immer der Mann, der irgendwie stark war im Haus und war eigentlich kein Kind. In dem Sinne, zumindest vom Gefühl her, war immer so eine Last auf meiner Schulter und ich habe immer versucht zu funktionieren für die Familie. Und irgendwann habe ich einfach gemerkt, ich bin mit Freunden unterwegs, aber ich komme abends heim und bin wieder tief traurig. Ich bin oft eingeschlafen und habe vorm Einschlafen immer gemerkt, dass wie Autoreifen, LKW-Reifen, immer größere Reifen mich überrollen oder drücken und ich fast keine Luft kriege. Und ich wusste nicht, was es ist. Ich war damals auch in einer Verhaltenstherapie, aber die habe ich sehr schnell abgebrochen, weil ich da wurde irgendwie geübt, wie ich selbstbewusster auf Mitschüler zugehen kann und das war ganz komisch. Und Therapie war so in meiner Familie immer so, ja, das ist ein bisschen komisch und so, zum Psychologen. Und ich dachte auch, nee, ich muss ja stark sein. Von daher habe ich so weitergelebt. Und ich habe dann versucht, von dem, was in mir ist, irgendwie wegzurennen. Ich habe Leistungssport gemacht, habe eine Zeit auch gehabt, wo ich versucht habe, mich durch viel Alkohol oder Partys irgendwie ein bisschen zu betäuben, einfach von dem Ganzen. Ich bin nur wieder heimgekommen und diese Leere war in mir so stark. Und das war einfach sehr, sehr unangenehm. Ich habe immer ein Gebet gehabt, damals so im Teenageralter. Das hieß, Gott, bitte mach, dass ich krank bin am anderen Tag. Dass ich einfach irgendwie voll fettes Fieber habe, damit ich endlich nicht mehr irgendwie muss. Und ich dachte, warum bete ich sowas? Einfach, dass ich daheim bleiben kann, damit ich nicht mehr irgendwie funktionieren muss. Und ich habe in dieser Zeit auch oft den Gedanken gehabt, das Leben zu beenden, weil es nicht mehr erträglich war. Ja. Genau, und ja, eigentlich so, ich war dann, also Switch, ich habe eine Bankkaufmann-Ausbildung gemacht, alles noch irgendwie durchgezogen, habe dann zu Jesus gefunden. Und als ich Jesus kennengelernt habe, war wieder so ein Aufflammen in mir irgendwie, aber irgendwie habe ich dann nicht mehr Leistungssport gemacht, war Läufer vorher, dann habe ich Leistungssport für Jesus gemacht und habe wieder irgendwie versucht, mich in der Frömmigkeit zu flüchten und habe ganz viel Bibel gelesen und bin morgens um 4 aufgestanden, aber die innere Leere ging nicht weg. Sie ging nicht weg und ich habe dann einfach irgendwann gesagt, hey, ich muss mal in eine Klinik. Und ich dachte eigentlich in meinem Theologiestudium damals, ich war im zweiten Ausbildungsjahr, ich gehe jetzt hier in eine Klinik und lass mich mal so 6 Wochen einfach ein bisschen durchchecken, was habe ich, was sind die Hintergründe, und dann gehe ich hier raus und dann kann ich weiter Theologie studieren. Und dann kam dieser, ja, für mich ist mal der besagte Morgen auf jeden Fall, war Visite, und der Oberarzt hat damals zu mir ganz klar gesagt, Herr Streitenberger, Sie haben ganz, ganz schwere Depressionen. Und
wie war das für dich in dem Moment, als er das gesagt hat?
Ich glaube, man merkt so, dass es mich immer wieder umhaut, so, genau. Das war einfach ein Schlag, weil ich in dem Moment wusste, in meiner Familie haben so viele Menschen Depressionen und all die Menschen haben Depressionen, ich aber nicht. Ich muss doch stark sein, immer noch so, und muss Verantwortung übernehmen. Und ich wusste aber, das, was der sagt, das ist zu 100% zutreffend. Und er hat gesagt, wenn Sie damit noch leben wollen, dann bleiben Sie die nächsten 14 Wochen auf jeden Fall hier. Und dann war der Punkt für mich, was mache ich? Also irgendwie nehme ich das an, was viele in meiner Familie schon hatten. Also mein Vater war depressiv, ist daran auch verstorben dann, also durch Suizid. Und die Onkels sind depressiv. Meine Schwester hat mit Depressionen zu tun. Und ich dachte, nee, ich nicht. Aber dann war der Punkt, ich auch. Ja, da habe ich es voll realisiert. Da war es da. Seitdem ist die Krankheit in meinem Leben, seit 22 Jahren, wo ich gesagt habe, ja, wir, die Depression und ich, wir müssen miteinander reden.
Danke fürs Teilen, danke für deine Ehrlichkeit. Birgit, Niedergeschlagenheit oder so eine Lustlosigkeit oder Müdigkeit sind ja Gefühle, die die meisten von uns wahrscheinlich kennen. Inwiefern unterscheiden sich solche Gefühle, sage ich jetzt mal, oder solche Gemütszustände von der wirklichen medizinischen Erkrankung Depression?
Sie unterscheiden sich eigentlich nicht davon, aber ein bestimmtes Ausmaß, eine bestimmte Dauer, eine bestimmte Schwere von solchen Symptomen ergibt das Vollbild einer depressiven Erkrankung dann auch.
Ja. Und was genau ist eine Depression oder wie äußert sich so eine Depression?
Die kommt ja in vielen Gewändern daher, sage ich mal so, aber typischerweise schon die Verstimmung, die Traurigkeit, die Antriebslosigkeit, dass es einfach schwer ist, überhaupt rauszukommen, dass alles so anstrengend ist, Müdigkeit, dass man auch die Lust verliert, das hast du auch beschrieben, eigentlich mit Freunden unterwegs zu sein, eigentlich was Schönes, aber man ist gar nicht mehr richtig dabei, man kann es nicht genießen. Und dann kommen so Sachen dahin zu, kognitiv betreffen, also Schwierigkeiten, sich zu konzentrieren, sich Dinge zu merken, grübeln, sich Sorgen machen, oder auch körperliche Beschwerden, Magen-Darm oder Kopfschmerzen, Übelkeit, Schwindel, all sowas kann dazu kommen. Und typischerweise auch Schlafstörungen oder Appetitstörungen, Gewichtsverlust. Und in einem, es muss nicht ein Symptom auf jeden Fall da sein, damit man sagen kann, es ist Depression, aber eine bestimmte Kombination über eine bestimmte Dauer ergibt dann die Diagnose, genau.
Christoph, wie erlebst du das? Du lebst jetzt ja schon seit mehreren Jahren mit der Erkrankung. Wie ist es bei dir? Ist es so phasenweise, dass es mal Phasen gibt, wo irgendwie mehr Aufschwung da ist und dann Phasen, wo es wieder tiefer geht? Oder wie wirkt sich das bei dir aus?
Ja, also es gibt 2 bis 3 Mal im Jahr doch eine längere Phase von 2 Monaten auf jeden Fall, wo ich wirklich im Loch bin. Im Loch heißt nicht, dass ich da nicht mehr arbeiten kann, aber wo sich die Dinge, die du da sagst, sehr häufen, wo sich auch körperliche Dinge häufen, wie Darmprobleme oder Schlafstörungen, Gliederschmerzen im ganzen Körper, das gibt immer wieder so ungefähr 3-mal im Jahr kommt, das ist einfach sehr heftig, dass es sehr tief geht, ja, und so ging es die letzten, kann ich sagen, eigentlich seit der Diagnose halt bin ich auch sensibilisierter drauf, aber seitdem erlebe ich das so, ja. Mhm.
Christoph hat vorher auch davon gesprochen, dass in seiner Familie da ja auch eine genetische Veranlagung, sage ich jetzt mal, da ist oder mehrere Familienangehörige schon von der Krankheit betroffen waren. Welche Faktoren und Ursachen gibt es denn für Depressionen, Birgit? Welche Rolle spielen traumatische Erlebnisse oder auch genetische Dispositionen, Umstände?
Genau. Also auch das ist sowas, wir kommen mit einer bestimmten Konstitution, genetischem Erfahrungen, Material, epigenetischen, also während Schwangerschaft, bei Geburt, also diese Faktoren, die Erlebnisse haben Einfluss auf unsere Konstitution, auch was für ein, wie die Stabilität des Hirnstoffwechsels zum Beispiel ist. Manche ertragen große Aufregungen, haben immer noch Freude dabei, springen gerne Bungee-Jumping oder sowas. Andere ist das der totale Horror, übermäßiger Stress. Da sind wir sehr unterschiedlich, das bringen wir mit. Traumatische Erfahrungen oder Überforderungen, gerade in frühen Jahren, schon in Kindheit, ist natürlich Suizide miterlebt haben, hohe Risikofaktoren. Dann kommt oft Stress hinzu, chronischer Stress, den du ja auch beschrieben hast, Verantwortung, eigentlich viel zu viel, auch für ein Kind und einen Jugendlichen. Und dann kommen vielleicht Auslöser, dann ist irgendwann das Fass voll zum Überlaufen. Dann kommt vielleicht auch noch ein körperlicher Infekt oder eine Erkrankung oder ein Verlust. Die Erfahrung von Hilflosigkeit, Kontrollverlust, die dann zum Ausbruch auch einer depressiven Episode führen.
In Deutschland erkranken jährlich rund 5,3 Millionen Erwachsene an einer Depression. Das entspricht ungefähr 8,2% der Bevölkerung. Und davon ausgenommen sind Jugendliche bis zum Lebensalter von 18 Jahren und Menschen, die über 79 Jahre alt sind. Das ist ja schon eine sehr hohe Zahl. Laut der Stiftung Deutsche Depressionshilfe gehören Depressionen zu den häufigsten und hinsichtlich ihrer Schwere am meisten unterschätzten Erkrankungen. Warum werden Depressionen so unterschätzt?
Also mir fällt dazu ein, dass, wie auch eben schon davon gesprochen wurde, dass einzelne Symptome, Antriebslosigkeit, Schlafstörungen, mal schlechte Stimmung haben, das kennt wirklich jeder. Und wer aber nicht dieses Ganze kennt, dass man nicht mehr, man kann nicht mehr mit seinem Willen sagen, so, ich reiße mich jetzt mal zusammen oder es wird schon wieder werden. Dieses Gefühl von Leere oder von Hoffnungslosigkeit ist so massiv und das kennen eben nicht alle. Aber sie können sich es vielleicht auch nicht vorstellen. Also ich denke, viele erkennen irgendwie, ach ja, ich habe auch viel Stress, heißt es dann, und komm, dann schlaf dich mal aus oder du musst mal Urlaub machen oder sowas in der Richtung. Aber man erkennt nicht den Unterschied, den qualitativen Unterschied zwischen krank sein und mal schlecht drauf sein.
Es geht halt um den Otto-Normalverbraucher, der einfach seine Arbeit nicht mehr schafft, der überfordert ist mit seiner Ehe, mit seiner Familie, mit was auch immer. Und wie kann man jetzt im Umfeld sensibilisiert sein dafür, mit solchen Menschen umzugehen. Und dafür braucht es halt eine Sprachfähigkeit. Also darum sitze ich auch immer wieder hier bei solchen Geschichten einfach, weil ich sage, das ist mir so wichtig, sprachfähig über diese Gefühle zu sein, die man halt einfach so in der Traurigkeit versteht. Also was bedeutet das denn im konkreten Kontext? Und das ist, glaube ich, wichtig zu hören. Mhm. Ja, so.
Ja. Wie hast du gelernt, mit dieser Erkrankung umzugehen oder zu leben? Wie machst du das in deinem Alltag? Mhm.
Also der allererste Schritt ist für mich, immer wieder sie zu verstehen. Also immer wieder neu zu verstehen, warum bin ich gerade in diesem Loch, wo ich stecke. Also was spielt damit zusammen? Und dieses Verständnis ist halt einfach ganz wichtig für mich, das zuzulassen. Das heißt auch die Gefühle zuzulassen. Das, was ich vorher mal so weggedrückt habe in meinem Leben, zu sagen, okay, ich lasse es zu, dass da drüber gerade Traurigkeit ist, dass da drüber gerade Ohnmacht ist. Und das ist eine Form in erster Linie immer wieder von der Annahme, dass ich sage, okay, es ist gerade so, wie es ist. Ich habe meine Strategien, also die, wo ich mit umgehen kann, die wichtig sind, dass ich laufen gehe, dass ich in der Natur gehe. Es fühlt sich hinterher aber nicht immer gut an. Und dann heißt für mich auch wieder, ich nehme an, dass es sich gerade nicht gut anfühlen muss. Das hört sich so... das Einzige, was mir hilft, dort umzugehen, diese Annahme zu sagen, so ist es, das sind meine Gefühle und ich nehme es gerade an, dass es sich manche Dinge im Leben nicht gut anfühlen oder dass ich manche Dinge nicht kann, dass ich viele Dinge absagen muss. Also Annahme ist ein ganz wichtiger Schritt für mich im Umgang und immer wieder dieses Thema ans Licht zu holen. Also nicht nur mit mir zu verarbeiten, sondern mit mindestens einem Menschen zu verarbeiten, den ich vertraue und dem ich offen über diese Gefühle erzählen kann. Und dann ist das mal ein Freund über Skype oder jemanden, mit dem ich wandern gehe. Aber ins Licht holen, das ist ganz wichtig für mich.
Also annehmen und ans Licht holen.
Annehmen und ans Licht holen ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Schritt. Mhm. Genau.
Birgit, welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es denn für Depressionen?
Ja, als erstes denkt man natürlich an Psychotherapie und medikamentöse Behandlung. Für die medikamentöse Behandlung ist der Arzt, am besten noch der Facharzt, zuständig. Es gibt eine Reihe von Antidepressiva, die wirksam sind. Die Weltgesundheitsorganisation gibt Empfehlungen heraus, welches Medikament zurzeit laut Forschungsergebnissen die beste Wirkung bei den geringsten Nebenwirkungen hat. Wir sind nebenwirkungsarm, Antidepressiva, machen nicht abhängig. Sie sind aber auch langsam in der Wirkung und es gibt auch einen Prozentsatz von Patienten, die nicht ansprechen auf medikamentöse Behandlung. Manchmal ist es auch ein Ausprobieren, welches Medikament passt tatsächlich. Dann ist gut, wenn man fachärztliche Begleitung hat. Psychotherapie gibt es natürlich in Form eines stationären Aufenthalts, wie du ihn auch erwähnt hast, eine intensive Betreuung, dann multimodal, wahrscheinlich auch mit Ergotherapie, Bewegungstherapie, dass man den Menschen ganzheitlich betrachtet. Das kann man auch tagesklinisch machen, wenn man dann vor Ort irgendwo in der Nähe wohnt. Und mein Geschäft ist ja die ambulante Therapie. Genau, da gibt es bei Depressionen mehrere Verfahren, die wirksam sind. Die kognitive Verhaltenstherapie, die eher gegenwartsorientiert ist und vielleicht, wie du es auch erlebt hast, irgendwie dem Doktor, was ist jetzt gerade am nächsten Tag zu bewältigen, vielleicht auch nicht immer passend, genau, aber an anderer Stelle vielleicht ganz gut, irgendwie gesunde Lebensstil einzuüben, Ernährung, Schlafgewohnheiten, Bewegungsgewohnheiten, soziale Kontakte aufbauen oder wieder aufnehmen. Dann gibt es die interpersonelle Therapie, die fokussierte Interaktion zwischen Menschen, also diese Konflikte, die da entstehen können und aus denen Depressionen entstehen können. Es gibt auch psychodynamische Verfahren, die vielleicht den Fokus eher auf der Vergangenheit haben, auf den prägenden Elementen, was in deinem Fall ja auch sicherlich ganz besonders wichtig war und bedeutsam war. Ich bin zwar selber Verhaltenstherapeutin, sage aber immer, im Rahmen von Depressionen sollen die Patienten bitte den Therapeuten suchen, dem sie vertrauen, wo sie das Gefühl haben, der kann mir helfen, und dann wird die Behandlung wahrscheinlich passend sein. Mhm. Ja.
Und sind Depressionen heilbar?
Es gibt Berichte von Menschen, die einmalig eine depressive Episode hatten und dabei ist es geblieben. Mhm. Und das ist schön. Es gibt natürlich auch Fälle, wo sie chronifizieren, dass sie immer wiederkehren, die depressiven Episoden. Genau, aber sie sind zumindest behandelbar. Also wir stehen da nicht daneben und sagen, wir können gar nichts tun. Also nicht immer heilbar, aber behandelbar, denke ich.
Ja, absolut.
Christoph, du hast vorher schon erwähnt, du hast zu Jesus gefunden, du bist Christ, du hast auch Theologie studiert. Wie hat sich deine Erkrankung auf deinen Glauben ausgewirkt? Oder wie hat diese Erkrankung deine Gottesbeziehung auch beeinflusst oder verändert?
Mhm. Ja, also ich bin damals Christ geworden und ich dachte halt, also ich wusste, habe ja noch nicht Depressionen im Munde gehabt damals, aber dass es mir halt überhaupt nicht gut geht, das wusste ich. Und ich habe immer gedacht, okay, jetzt kann Gott mir das einfach wegnehmen. Und das hat er nicht gemacht. Und das war für mich, auf der einen Seite hat was geklagt in mir, weil ich das nicht mehr haben wollte und gedacht, Gott, warum? Auf der anderen Seite habe ich aber immer so eine tiefe Gewissheit gehabt, Gott hat damit was anderes vor, dass mein Zustand so ist, wie er ist. Und das ist momentan auch so, der Glaube hilft mir einfach zu sehen, dass das, was ich gerade erlebe, dass das nicht umsonst ist. Ich würde das nie einem Menschen sagen, hey, das, was du in der Depression zumachst, das ist nicht umsonst und Gott hat einen Plan damit. Ich spüre aber in meinem Leben einfach ganz tief, und das ist, auch wenn vieles weg ist von Gott und er weit weg ist, spüre ich trotzdem, er will mir da drin begegnen und er verändert mich zu einem Menschen, der weicher wird, er verändert mich zum Menschen, der viel mehr Liebe empfinden kann dadurch. Und diese Veränderung erlebe ich so stark im Glauben. Und ich erlebe auch, und dass ich halt merke, was eine Beziehung mit Jesus ist, keine Frömmigkeit. Das merke ich ganz stark. Also in dem Moment, wo ich ehrlich bin, eröffnet sich ja Friede in meinem Herzen. Und Das heißt für mich immer wieder ehrlich sein und nicht irgendwas mitmachen, nur weil man es halt macht vielleicht als Christ. Das heißt für mich immer wieder neu zu begreifen und damit umgehen zu können. Ich glaube, das ist das Schwerste, dass ich die Gegenwart Gottes nicht fühlen muss, weil ich fühle sie eigentlich nicht. Also ganz selten. Also fast gar nicht. Ich fühle seine Liebe auch fast gar nicht. Es ist wie in vielen Beziehungen, wenn ich in der Depression bin, dann ist das alles weit weg. Das ist alles leer, das kommt nicht ran. Und so ist es mit Gott meistens auch.
Und was gibt dir Kraft, trotzdem an ihm festzuhalten? Also wenn du seine Gegenwart nicht spürst, seine Liebe nicht spürst?
Ich kann nicht an ihm festhalten. Also ich sage Gott, hier bin ich und halt du mich fest. Also das ist wirklich, ja, ich kann nicht an ihm festhalten. Ich will es auch gar nicht, weil ich es eh nicht schaffe. Ich weiß aber, ich bin hier einfach halt so ein Mensch mit seiner Gebrechlichkeit. Ich bin einfach da. Ich glaube, ich lebe keine große Frömmigkeit in meinem Leben. Wirklich nicht. Aber ich habe diese tiefe Gewissheit, dass er da ist und dass er groß und mächtig ist und dass ich ihn nicht greifen kann. Das habe ich neu entdeckt durch diese Krankheit. Vorher dachte ich, kann den irgendwie gut einordnen. Nee, kann ich nicht. Das ist was, das zu begreifen, gibt irgendwo einen Frieden. Und ich glaube, dass er da ist.
Ja. Ja. Jetzt gibt es ja unter unseren Zuschauerinnen und Zuschauern vielleicht Menschen, die auch Angehörige haben, die unter Depressionen leiden. Was ratet ihr so dem sozialen Umfeld? Also was kann das soziale Umfeld tun? Was hilft vielleicht auch nicht? Worauf sollte man achten, Birgit?
Ja, ich denke, zuhören, aufmerksam zuhören, Fragen stellen, da sein, mit aushalten, sich vielleicht auch zurückhalten, etwas mit Ratschlägen oder Floskeln, das ist immer ganz hilfreich. Sich informieren, es gibt gute Seiten auch, es gibt gute Bücher, es gibt auch Bücher, die Kindern erklären, was hat Papa oder was hat Mama da für eine Erkrankung, dass man da eine Sprache findet oder ein Bild für findet. Man kann immer wieder den Betroffenen motivieren, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Auch so einfache Dinge, die Basics, also dafür zu helfen, dass jemand regelmäßig essen kann, einen guten Schlafrhythmus beibehält, irgendwie in Bewegung kommt, zum Spaziergang einladen. Ich glaube, das sind die wirklichen hilfreichen Dinge. Und im Freundeskreis vielleicht, also ich höre das dann oft auch, ja, die sagen dann zu mir, sagen meine Patienten, da sagen die, wenn ich irgendwas bräuchte, könnte ich fragen. Aber erstens traue ich mich nicht und manchmal spüre ich gar nicht, was ich brauche. Und dann einfach hinzugehen und zu sagen, ich komme vorbei und wechsle dir die Winterreifen. Es ist wieder Oktober. Oder
also ganz praktische Dinge.
Genau, ich putze mal deine Fenster. Muss zwar nicht sein, ist nicht wichtig, aber fühlt sich doch bestimmt gut an. Sowas in der Richtung. Ja. Ich hole dich zum Spazieren ab oder wir gehen zusammen ins Fitnessstudio oder was auch immer.
Ja, und also ich glaube, ganz wichtig, als Angehöriger, wichtig auch, du bist auch hilflos als Angehöriger, wenn du enger Angehöriger bist, werd dir einfach bewusst und lerne einen Umgang damit, wie du mit Hilflosigkeit umgehen kannst. Und es darf sein, dass du auch hilflos und dass du auch ohnmächtig bist. Das darf sein und es ist wichtig für dich. Kenn deine eigenen Grenzen als Angehöriger, ganz wichtig, glaube ich. Du musst nicht alles machen jetzt, sondern du musst wissen, was sind meine Grenzen und du darfst dich abgrenzen. Also ich nehme das nie jemanden schlimm, wenn jemand sagt, ich kann da gerade nicht mehr oder wenn meine Frau mal nicht kann oder so, dann ist es okay. Da passiert mir auch nichts in dem Moment. Das finde ich sogar gut, weil mir das auch eine Entlastung ist, wenn ich merke, der andere sorgt für mich. Es ist so eine Entlastung, wenn ich merke, der sorgt auch für sich. Das ist ganz wichtig. Und ja, lass uns diese Wirklichkeit anerkennen. Es ist wirklich schwierig, auch als Angehöriger. Es ist schwierig und so ist es. Punkt.
Christoph, du bist heute Coach und Berater. Du hast auch einen Podcast, der heißt Hoffnungsträger. Und da hast du auch zwei Episoden zum Thema Depressionen. Und du hast so die Vision dahinter, anderen Menschen auch zu helfen, äußere und innere Heilung zu erfahren. Was macht dir trotz der schweren Dinge, die du ja konstant eigentlich erlebst und auch erlebt hast, was macht dir da trotzdem Hoffnung, weiterzumachen?
Hoffnung gibt mir, dass es nicht zu Ende ist. Also ich weiß jeden Tag, wo ich abends im Bett gehe, ist es noch nicht zu Ende. Ich weiß, dass es weitergeht. Und ich weiß, dass ich selber dadurch unglaublich reife durch diese Krankheit. Das weiß ich einfach. Und es gibt mir Hoffnung, wenn Menschen dadurch berührt werden, auch durch meine eigene Geschichte, wenn sie berührt werden, dadurch neuen Mut bekommen, selber weiterzugehen. Weil es geht weiter, es ist noch nicht zu Ende.
Hm. Genau. Ja. Birgit, was macht dir Hoffnung? Abschlussfrage an dich.
Ja, ich finde tatsächlich, dass das Gegenteil von Depression nicht Glück ist, sondern Hoffnung. Also es gibt im Hebräerbrief im 6. Kapitel so einen schönen Vers, wo Paulus die Hoffnung beschreibt, die Gott uns geschenkt hat. Auch das, etwas, das wir bekommen haben, das wir uns gar nicht selbst irgendwie herstellen können. Und dass unsere Hoffnung, diese Hoffnung von Gott, für uns wie ein sicherer, fester Anker ist, der hineinreicht bis in das Heiligtum, also bis zu Gott selbst. Und dann entsteht nämlich genau das, dass wir nicht irgendwie uns Halt geben müssen oder suchen müssen, sondern dass Gott uns hält. Und das wünsche ich mir auch für jeden meiner Patienten, ob er nun gläubig ist oder nicht, dass dieser Anker da im Gottesheiligtum fest und sicher liegt.
Vielen Dank, dass ihr hier wart. Vielen Dank für eure Offenheit und auch für eure Ehrlichkeit.
Gerne.
Depressionen, ein schweres Thema, das wenig Raum hat und dem wir heute Raum gegeben haben. Danke fürs Zuschauen. Ich freue mich, wenn du nächstes Mal wieder mit dabei bist. Bis bald.